Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Es war eine unglaublich lange Zeit des Darbens hier bei Auf für Süd. Wir hatten tolle Gäste, muss ich sagen. Ich erinnere mich an Basti Tiralla, Christian Woh, Matthias Dersch, Marlon Irlbacher. Wir hatten wirklich tolle Gäste. Aber es gibt nun mal nur einen Rudi Völler und ein Patrick Berger. Patrick ist zurück bei Auf für Süd. Herzlich willkommen.
Ja, genau so ist es. Hallihallo. Ich freue mich sehr, zurück zu sein. Ich habe eben mal geguckt, die letzte Einladung für einen Podcast, die du mir geschickt hast, war Folge 47, jetzt ist Folge 53.
Ja.
Ist ein bisschen was passiert in der Zeit.
Voll.
Schon aus Spaß gesagt, ich habe am Freitag mein Comeback am Field gegeben, dass sie mich dann doch bitte überschminken müssen, was die Augenringe angeht, weil Schlafmangel doch da ist, aber ich habe eine sehr intensive und gute Zeit, aber natürlich trotzdem verfolgt, was hier so alles passiert, was ihr macht. Ihr habt mir ja auch sehr viel geschrieben, gab auch viele Glückwünsche. Vielen Dank an der Stelle und freue mich jetzt einfach zurück zu sein, Jesko. Gerade mit dir.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich freue mich natürlich dann auch, wenn mein Standard-Podcast-Partner wieder dabei ist. Und du hast recht, es ist unglaublich viel passiert. Abschiede, wobei den Abschied von Sebastian Kehl beziehungsweise die Trennung von Sebastian Kehl, die haben wir ja noch tatsächlich dann in einem Sonderpodcast bearbeitet. Und dieses Wochenende war dann tatsächlich Ende für Sebastian Kehl, für Julian Brandt, für Niklas Süle, für Sally Özcan. Du warst im Studio, im Stadion, du warst ja auch, wie du gesagt hast, unten am Spielfeldrand ganz eng dabei. Gib uns mal ein bisschen Emotionen, wirklich von vor Ort, wenn man so aus der Distanz von der Tribüne das sieht, ist das ja nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, war erstmal verrückt, weil man dann immer auch sieht anhand der Fotografen, was gleich passiert. Das merkt man dann auch manchmal selbst, dass beispielsweise bei Albert Riera, dem Eintracht-Coach, der dann rauskam zum Interview mit mir, natürlich deutlich mehr Fotografen da gewesen sind als bei Kovac, weil es wahrscheinlich das letzte Foto mit Riera dann sein könnte. Dann sieht man immer, wie sich da alle auftummeln, wie im Hintergrund viel los ist und ähnlich
war. Wie war der drauf? Der gilt ja als so ganz furchtbar schwierig.
Still, ruhig. Ich glaube, dass er wusste, dass er mit dem Rücken zur Wand steht und jetzt nicht ganz so in die Offensive reingehen konnte. Das Interview war auf Englisch, das war auch total in Ordnung. Ich glaube, auch auf Augenhöhe, respektvoll. Auch wenn ich ihm natürlich die Frage gestellt habe, ob er spürt, dass es eines seiner letzten Spiele sein könnte. Da habe ich eigentlich mit einer giftigeren Antwort gerechnet, aber da haben sie mir im Vorfeld schon auch bewusst gesagt, tritt mal ein bisschen oder geh mal ein bisschen vom Gas zurück. Und hinterher nach dem Spiel war es genauso. Ja, aber man merkt dann, dass tatsächlich viel los ist, auch an so einem Aufkommen. Man hat dann auch gemerkt, 19:59 war die Verabschiedung von Sebastian Kehl zumindest dafür angesagt, dass dann auch immer mehr Fotografen in den Innenraum gekommen sind. Dann ist auch Emre Can, der Kapitän, von der Tribüne übers Feld gelaufen in Richtung Innenraum. Hans-Joachim Watzke kam, Carsten Kramer kam, Lars Ricken, auch Ole Boog, der so ein bisschen aus der Entfernung da stand, weil der ja mit dem Abschied und mit dem reinen Foto mit Sebastian Kehl dann natürlich nichts zu tun hatte. Und dann kam Sebastian Kehl.
Mit dem Abschied im Zweifelsfall schon ein bisschen.
Ja, genau, mit dem Abschied im Zweifelsfall schon.
Böse gesagt.
Das ist richtig.
Ja.
Genau. Aber natürlich dann nicht, dass der als neuer Sportchef oder sein Nachfolger auf dem Foto natürlich mit drauf war.
Ja.
Und so war einfach dann unglaublich viel unten in diesem Innenraum los. Und dann kam Sebastian Kehl, hat alle umarmt, hat gelacht, hat gelächelt. Gab ja auch so im Hintergrund so Diskussionen, auch so ein paar Leute in seinem Umfeld, soll er es machen, soll er es nicht machen, weil er ja am Ende was heißt gegangen worden ist. Es war eine einvernehmliche Trennung, da hat man sich bewusst ja auch darauf verständigt. Man hat sich jetzt ja auch geeinigt in Form einer Abfindung. 1,5 Millionen Euro kriegt er noch für das restliche Jahr, was noch ausgestanden ist. 2 ungefähr ausgestanden, auf 1,5 hat man sich am Ende festgelegt. Und dann hat man doch gemerkt, dass es nicht einfach nur das kühle Business ist für Sebastian Kehl, sondern dass dieser Verein ganz schön an ihm hängt. 24 Jahre Vereinszugehörigkeit, nie so richtig woanders gewesen, außer die Anfangszeit ganz früh als Spieler in Freiburg. Und dann war es wirklich emotional, als ihm die Tränen ins Gesicht geschossen sind, Arm in Arm an der Seite auch von Aki Watzke, der ja auch immer irgendwo
ein Kritiker von ihm war.
Auch ein Kritiker
von ihm war. Schon deutlicher Kritiker von ihm war. Das kann man auch... Kann man auch jetzt eigentlich ganz klar so sagen, dass er nie derjenige war, der ihn rückhaltlos unterstützt hat. Mhm. Ne? Also es waren immer so ein paar Zweifel dabei.
Ja, genau. Und dann so dieses Bild zu sehen, auf irgendwie auch so surreal. Auf der einen Seite ein Ricken, der irgendwie sein Nachfolger als Sport oder sein Chef dann als Sportgeschäftsführer wurde, der Posten, den Kehl ja auch haben wollte, ein Watzke, der ihn immer ein bisschen kritisch gesehen hat, ein bisschen weiter entfernt, der den Grund dafür hat, dass er ersetzt wurde, Ole Boog, also schon auch irgendwie komisch, Carsten Kramer, der diese Entscheidung natürlich am Ende auch mitgetragen, forciert hat, und sich dann da trotzdem noch in die Augen zu gucken, die Hand zu geben, gut aus der Nummer rauszugehen und dann einfach diesen Abschied zu bekommen, den er sich auch verdient hat in Form von Identifikation, von Vereinszugehörigkeit, von
Respekt.
Das muss man ja auch sagen. Genau. Man kann ja natürlich diese Entscheidung auch kritisieren. Ist der Kader jetzt gut genug? Ist er nicht gut genug? Da können wir ja auch in der heutigen Folge ein bisschen mehr drauf eingehen. Da gibt es sicherlich Dinge, die er auch in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Aber was man ihm nicht vorwerfen kann, ist gewisser Respekt auch dem Verein gegenüber, eine gewisse Leidenschaft. Und er kann am Ende, oder man kann es am Ende nicht sagen, er hat nicht alles für den Verein gegeben. So, ne? Und dass dann auch dieses Lied, wir werden immer Borussen sein, kam. Das ist ja so ein Lied, was dann auch bei einem Reus, bei einem Hummels, bei einem Schmelzer, bei einem Piszczek, bei einem Zorc gesungen wurde. Und jetzt eben auch bei ihm zeigt schon auch, welche Wertschätzung die Fans ihm entgegengebracht haben.
Er hat ja nie bewusst gesagt, jetzt mache ich mal hier Scheiß. Es war in dem Moment, wo er eine Entscheidung getroffen hat, die für ihn richtige Entscheidung für Borussia Dortmund, die dann vielleicht nicht aufgegangen ist. So. Deswegen, ich fand das sehr respektvoll. Ich habe mich auch irgendwie, ich fand das auch schön. Ja, dass man nach so einer langen Zeit sich auf dem Rasen die Hände schüttelt und nicht vor Gericht mit dem Anwalt trifft. Ne? Das finde ich schon, das hatte Stil. Ja. Auch für die Spieler, da finde ich das vor so einem Spiel immer ein bisschen merkwürdig, weil die natürlich auch aus ihrer Routine gerissen werden. Mhm. In gewisser Weise, gerade wenn sie dann in der Startelf stehen, wie Julian Brandt. Aber er hat's ganz gut hingekriegt, würde ich sagen.
Absolut. Ja, interessant. Der 1. FC Köln hat es andersrum gemacht. Der hat zum Beispiel Kainz, Heinz und Koda nach dem Spiel tatsächlich verabschiedet und sich die Zeit genommen.
Ja.
Kann man auch überlegen, ob das vielleicht sogar der richtige Weg ist. Ja, dann am Ende natürlich auch emotional für die angesprochenen Jungs, für auch einen Salih Özcan, muss man auch klar sagen. Ja, der hat jetzt wahrscheinlich nicht die Bäume ausgerissen, aber hat auch Spiele in der Champions League gehabt beim BVB, wo er auf der 6 wirklich ordentliche Spiele absolviert hat. Gerade auch Kosten-Nutzen für 5 Millionen Euro die Klausel damals gezogen. Auch einer, der immer ein vorbildlicher Kämpfer war. Ja. Der wird jetzt nicht in die Vereinsgeschichte eingehen, aber trotzdem als ein BVB-Spieler, der immer Gas gegeben hat. Und bei Brandt
der wird auch einen anderen Verein finden, 100%. Also Salih Özcan wird einen Verein finden, wo der seine Rolle finden wird und wo der auch eine wichtige Rolle einnehmen wird. Da bin ich mir sicher.
Definitiv, 100%. Ja, und dann emotional für die anderen beiden Jungs natürlich. Was glaubst du, für wen war es noch emotionaler? Die waren ja dann auch bei uns am Tisch im Interview nach dem Spiel, bei Maramonus und bei Thomas Hitzlsperger, also Niki Süle und Julian Brandt.
Für Niki Süle war das. Ich glaube, da ist jetzt ganz viel von ihm abgefallen. Ganz viel Druck, ganz viel Erwartungen, die er erfüllen musste. Das ist einfach von ihm abgefallen jetzt. Und für ihn geht ja nicht eine Etappe zu Ende, für ihn geht ja ein Leben zu Ende. Ne? Das Fußballerleben geht jetzt zu Ende. Und für Jule Brandt geht das Fußballerleben ja noch weiter. Mhm. Aber für Niki Süle geht halt dieses Fußballerleben jetzt zu Ende. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein Prozess der Vergegenwärtigung. Das muss man erstmal verstehen, was da passiert. Und wenn du dann da stehst und wirklich aktiv darauf angesprochen wirst und dann auch den Blumenstrauß bekommst und auch die Ovation der Fans dann nochmal, dann glaube ich, geht so ein Prozess auch los, wo du merkst, ja, okay, tatsächlich, es geht jetzt tatsächlich zu Ende.
Mhm. Jesko, es gibt ein Lob, was dir vielleicht auch was bedeutet. Und zwar habe ich nach den Interviews dann Niki Süle und auch Julian Brandt nochmal kurz, wie sie es gehört, nach all den Jahren dann auch umarmt, die Hand gegeben und irgendwo auch bedankt, auch wenn das natürlich immer so ein Verhältnis ist, Kritik, wir sind ja Spanier auch nicht daran, es gibt auch immer mal Reibungen, das war bei beiden natürlich der Fall. Aber Niki Süle hat sich auch nochmal bedankt für eine faire Zusammenarbeit, auch bei mir explizit, und hat gesagt, ich soll dir ausrichten, dass er den Kommentar gelesen hat und gut fand. Von dir. So, was hast du da kommentiert? Der ein oder andere hat es vielleicht gelesen, der ein oder andere
ja,
nicht.
Ja, ich war sehr, sehr positiv am Ende. Bin eher darauf gegangen, dass, also aufs Persönliche, weil ich fand halt dieser Podcast, dieses Interview.
Ja.
Natürlich kann man sagen, ey, du hast 4 Jahre bei Borussia Dortmund wahnsinnig viel Geld kassiert und eigentlich im Hinterkopf immer gehabt, ich habe da gar keinen Bock drauf. Das kann man natürlich auch herausstellen. Das habe ich jetzt nicht herausgestellt, weil ich finde, so der Prozess von so einem Menschen, von so einem Sportler, der dann doch sich irgendwie in so einer Rolle gefangen fühlt und da dann andere Ventile sucht, um da irgendwie Ablenkung zu schaffen. Und das war ja nicht erst beim BVB so, das war ja auch schon in München so.
Und im Übrigen, Jesko, er hat das in dem Podcast, den ich sehr empfehle, mit Sebastian Hellmann, der Spielmacher-Podcast, wo auch eine gewisse Selbstironie und Humor dabei ist und wo er schon sehr, sehr selbstreflektiert ist und auch sagt, ich habe bestimmt nicht alles richtig gemacht in meiner Karriere und ganz viel mit Talent weggemacht, und dass ich teilweise mit 110 Kilo 35 km/h gesprintet habe, hat nichts mit meinem Fleiß und meiner Arbeit zu tun, sondern mit irgendwie gottgesegnetem Talent. Das kann er schon gut einschätzen, aber er sagt halt auch, weil bei vielen kommt so der erste Gedanke, ja gut, der hält die Taschen auf 12 bis 14 Millionen Euro und da muss ich doch irgendwie einen gewissen Respekt auch meinem Arbeitgeber gegenüber bringen. Das hat er in den Spielen schon gemacht, der hat in jedem Spiel Vollgas gegeben, das kann man ihm, glaube ich, auch nicht vorwerfen, aber der letzte, der grundsätzliche Arbeitsethos, ein absoluter Vollprofi zu sein, der war er eben nicht, und er hat aber auch betont, ich war in den Gesprächen nie der gesagt hat, ich muss der Topverdiener sein, ihr müsst mir die Kohle geben,
ist es auch so, das ist halt, wenn man das kritisieren möchte, das kann man kritisieren, oder musst du halt das gesamte Geschäft kritisieren, ne? Weil ganz ehrlich, wenn einer von uns ins Vorstellungsgespräch geht und da sitzt einer und sagt, wir geben dir 12 Millionen Euro, dann sagst du jetzt auch, nee, komm, mach mal 8. Ja, das macht man ja nicht. So, ja, aber alles
aber,
gut. Ich finde, ja.
Er hat ja auch gesagt, ich habe den Leuten beim BVB damals auch klar gesagt, wenn ihr hier den großen Lautsprecher und den großen Kapitän haben wollt und das große Gesicht, das bin ich nicht, dann lasst es so, ne? Also das war am Ende auch ein sehr ehrlicher Niki Süle in diesen Verhandlungen mit damals Kehl und Zorc, müsste es ja auch noch gewesen sein.
Zorc war noch.
Das am Ende natürlich auch interessant.
Ja. Der ist halt auch einfach ein guter Typ, ne? Das muss man ehrlich sagen. Der ist halt keiner, der sich vor jede Kamera drängelt, aber wenn du dich mal mit ihm unterhältst und was man auch einfach hört, dann ist das auch einfach ein super, super Mensch, ein super Typ, der es halt jetzt geschafft hat, seinen Schlusspunkt zu finden. Ne? Und das freut mich jetzt für ihn. Und ich bin gespannt, was er jetzt macht. Ob er Bock auf Experte hat, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich hätte Bock auf den Experten Niklas Süle, aber ich glaube, Niklas Süle hätte keinen Bock auf den Experten Niklas Süle.
Ja, das glaube ich auch. Und da sind wir aber auch wieder so ein bisschen beim Thema Glaubwürdigkeit, ne? Also natürlich hat er unfassbar viel Ahnung vom Fach, und man darf das auch immer nicht runterspielen. 15 Titel geholt. Er sagt selbst, ich bin mit mir komplett im Reinen. 49 Länderspiele an großen Turnieren teilgenommen. Der hat eine überragende Karriere gehabt, sagt er selbst. Champions League-Sieger, mehrere Rückschläge, immer wieder zurückgekämpft. Nur dann frage ich mich, wenn du am Ende der Experte bist und dich dann hinstellst und irgendwie groß über Dinge reden sollst, die du vielleicht teilweise selbst nicht eingehalten hast. Es ist immer so ein bisschen eine Frage, wie sehr kannst du das machen oder nicht. Aber anyways, ich glaube nicht, dass er darauf irgendwie groß Bock hat. Frag mich überhaupt, ob man den groß im Fußballgeschäft noch sehen will. Hat jetzt vor allen Dingen Bock auf die Zeit mit der Familie, Bock auf Golfen, Bock auf all das, was er vielleicht nicht so richtig machen konnte. Und das war ja auch geil im Spielmacher-Podcast, wo er da die Chicken oder die Burger da rausholt und am Ende sagt, 6 esse ich alleine. Cheeseburger waren es. Genau, also das ist schon sehr witzig. Ja, und dann das Abschiedsinterview mit Julian Brandt, für den es definitiv ja nochmal weitergeht. 7 Jahre BVB, eine Riesenzeit, immer wieder auch bei uns hier im Podcast großes Thema. Streitfigur, auch bei vielen Fans, hat auch einen schönen Abschied bekommen, hat jetzt nicht groß transparente Banner oder irgendwelche Choreos bekommen, was ja auch zeigt, 7 Jahre, lange Zeit, große Identifikation, aber so dieses letzte Etwas hat dann vielleicht auch ein Stück weit gefehlt, ne?
Er hat ja auch in einem Vereinspodcast gesagt, er hätte fast alles gewonnen mit Borussia Dortmund. Ja, er ist Pokalsieger geworden, Supercup hat er gewonnen, aber eben nur fast die Champions League. und nur fast die Meisterschaft. Und das beschreibt vielleicht am Ende auch diese Karriere von Julian Brandt bei Borussia Dortmund dann ganz gut. Man kann natürlich auch dagegen halten und sagen, hey, er hat immerhin fast alles gewonnen beim BVB und hat es geschafft, das Niveau so hoch zu halten. Aber am Ende ist es doch irgendwie ein bisschen unvollendet.
Das ist so, 100%. Und ich bin mir sicher, wenn er diese Titel geholt hätte, wäre er in der Vereinshistorie wahrscheinlich auch noch weiter oben, hätte vielleicht noch eine größere Bedeutung. So bleibt halt einfach dieses, so ist er vielleicht auch ein Stück weit dieses Gesicht einer BVB-Mannschaft oder einer BVB-Ära, die dann vielleicht doch mehr verspielt hat, als er am Ende vielleicht auch hätte gewinnen können oder gewonnen hat. Bleibt unterm Strich ein super Typ, das muss man einfach sagen bei ihm. Er ist ein Top-Typ.
Ja,
richtig guter Kerl und vor allen Dingen auch ein begnadeter Fußballer. Und das ist so einer, das muss man am Ende schon sagen, es ist einer, der auch unvorhersehbare Sachen gemacht hat auf dem Platz. Er hat ja selbst mal gesagt, als noch jüngerer Kerl, er ist einer, der möchte auch, dass man vielleicht für ihn auch ins Stadion geht, der unterhalten, wenn er auch selbst ins Stadion geht, der unterhalten werden möchte, der auch mal Tricks sehen möchte, der Dribblings sehen möchte und das muss man schon sagen, das hat er schon auf dem Kasten, auf der Pfanne. Ich kann verstehen, dass der BVB am Ende nicht mit ihm verlängert, um so ein Zeichen zu setzen, neues Gesicht, Neuanfang, aber die reinen Stats, die reinen Scorer, die reinen Tore, die Assists, die werden schon fehlen.
Und die Einsätze vor allem, ne? Was sage ich auch mal wieder, ist auch absolut wichtig, dass du Spieler hast, auf die du dich halt auch körperlich verlassen kannst, wo du weißt, ich habe den zur Verfügung, der steht mir zur Verfügung. Das ist bei Julian Brandt ganz extrem so, kaum verletzt, kaum angeschlagen. Wenn man sich die Zahlen, die Saisons anguckt, ist er eigentlich immer da. Das ist schon beeindruckend.
Ja.
Aber damit kommen wir direkt mal zu einem anderen Thema. Den musst du halt auch jetzt ersetzen. Und du musst halt jetzt auch 15 bis 20 Scorerpunkte in der Saison ersetzen.
Ja.
Und da bin ich wirklich gespannt, wie wollen Sie das machen? Also wie kriegen Sie das hin? Haben Sie da schon diesen Plan A, Plan B, Plan C in der Tasche und haben Sie genug Geld dafür? Weil solche Spieler mit solcher Qualität kosten halt auch ordentlich Geld.
Mhm. Jetzt sag ich, Sie haben doch den Samuele Inacio, Jesko, der sein Premierentor erzielt hat im 6. Spiel, den ersten Treffer. Tolles Spiel, tolle Leistung gezeigt.
Er wird mittelfristig
intern auch die Brandnachfolge.
Langfristig?
Ihm wird die Brandnachfolge zugetraut. Was sagst du?
Ja, mittelfristig, langfristig absolut. Aber seien wir ehrlich, wenn du im Oktober plötzlich Riesenprobleme hast, weil dir eben 20 Scorer fehlen, also jetzt natürlich nicht bis Oktober, aber weil dir eben diese Spieler fehlen, diese Scorer fehlen, du Probleme kriegst, dann leidet da vor allem so ein junger Bursche drunter, der nicht dafür da ist und es ist auch nicht seine Aufgabe, dann in dem Moment diese Mannschaft zu tragen.
Mhm. Ja. Ist richtig, ganz junger Kerl, der natürlich auch so dieses Unverblümte hat, dieses, du siehst, dass der irgendwie ohne großen Druck oder mit so einer Unbekümmertheit auf den Platz geht. Man sieht dann aber trotzdem auch nach so einem Spiel, wenn er dann überglücklich nach dem Spiel preisgibt, ich glaube bei BVB TV war es, und sagt, das ist vielleicht der schönste Tag in seinem Leben. Ich glaube, da werden noch ein paar schönere Tage folgen. Das war irgendwie süß, war eine coole Aussage. Natürlich wollen sie den Weg mit solchen Spielern gehen, was dann ja auch dieser Paradigmenwechsel zeigt, was auch die Verpflichtung von Ole Boog zeigen soll. Da soll ja auch alles ein Fingerzeig sein, mutiger sein, kreativer sein, sich wieder etwas trauen. Ihm wird das zugetraut. Sie sind von Samuele Inacio total überzeugt, wollen ihn jetzt aber auch nicht komplett überfrachten. Und du kannst jetzt nicht erwarten in der nächsten Saison, dass er den BVB auf 3 Wettbewerben irgendwie durchträgt und die Scorer erzielt. Deshalb soll er sukzessive aufgebaut werden und deshalb ist eigentlich der weitere Plan, jemanden für die Position zu holen. Ich kann mal einen Namen reinwerfen, der immer wieder genannt wird, den wir auch im Transfer-Update thematisiert haben. Das ist Costa Karetsas, 18 Jahre jung, ein Grieche, der bei Genk unter Vertrag steht, noch bis 2029. Ja, das ist auch einer, der in das Beuteschema BVB passt, zu dem der BVB auch mal einen Draht gelegt hat, den der BVB auf dem Zettel hat. Aber wie wir das hören, soll der richtig teuer werden. Der hätte schon im Winter 30 Millionen plus gekostet, denn 30 Millionen Angebot hat Renk abgelehnt. Der soll im Sommer sogar eine Rekordablöse bringen von weit über 40 Millionen Euro. Und da sage ich weiterhin, das ist finanziell für den BVB nicht möglich, gerade auch mit dem Gadou-Transfer, der rund 25 Millionen Euro kostet. Du bist angewiesen auch auf den ein oder anderen Verkauf, dass der BVB einen 18-Jährigen für über 40 holt. Das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Deshalb wird die Suche da weitergehen. Ich bin gespannt, was sie am Ende machen. Und ich finde schon, und da wiederhole ich mich immer wieder, so einer wie Rayon Cherki vom Spielertyp, den brauchen sie schon. Und das muss, glaube ich, jetzt nicht unbedingt der Leader auf der 10 sein, sondern das kann auch so ein Freigeist sein, der verrückte Sachen macht.
Absolut, völlig richtig, den brauchen sie. Aber du sagst selbst, dass ein Talent wie Karezas schon über 40 Millionen Euro kostet. Ja. Wo willst du denn jemanden mit der Qualität finden, die dich auch weiterbringt, die dir auch gewisse Scorer garantiert? Den gibt's nicht auf dem Wühltisch. Ja, da musst du dann auch im Zweifelsfall das Geld in die Hand nehmen. Und dann ist wieder die Frage, haben sie dieses Geld? Weil was brauchen sie noch? Sie brauchen ehrlich gesagt auch Geschwindigkeit noch im Angriff ein bisschen. Mhm. Sie brauchen Torgefahr im Angriff. Was passiert mit Guirassy? Vielleicht müssen sie auch noch auf der Mittelstürmerposition reagieren. Musst du auch noch auf der Außenverteidigerposition reagieren? Brauchst du noch einen Sechser? Das sind alles Fragen, die auch viel Geld kosten. Ja. Und dann dieser Pool an Spielern, weil dieser Teich an Spielern, in dem Borussia Dortmund fischen kann, ja, da halten die ja nicht alleine die Angel rein. Da sind alleine aus der Bundesliga Leverkusen dabei, Leipzig dabei, teilweise schon Frankfurt und Stuttgart mit dabei. Mhm. So. Und dann, das sind nur die deutschen Vereine. Ne? Mhm. Meine These ist, dass dieser Sommer für Ole Boog, der wird knallhart werden. Das wird für den knallhart werden. Und daran, und das ist leider so, da gibt's keine Schonfrist, da wird er sich auch dann schon im August, September, Oktober dran messen lassen müssen.
Ja, und vor allen Dingen spannend, ich finde den Weg ja an sich gut, auch als BVB mal zu sagen, weil man hat in den letzten Jahren viel zu selten auf die zweite Liga geguckt. Auch da gab es natürlich super Jungs, die man hätte verpflichten können oder wo man vielleicht, wenn man früh genug dran ist als BVB, ja gar nicht mal so die krasse Überzeugungsarbeit vielleicht leisten muss, weil ein Spieler aus Elversberg oder aus Paderborn oder sonst woher wahrscheinlich sagt, oh, der BVB, da gehe ich hin. Kann aber natürlich nicht der alleinige Weg sein. Also jetzt einfach nur einen Boog zu holen, der sich in der zweiten Liga top auskennt und dann zu sagen, ja gut, mit Zweitliga-Jungs greifen wir jetzt hier komplett an. Das kann natürlich nicht sein. So, deswegen müssen sie auch über den Tellerrand hinausschauen. Deswegen müssen sie auch im Ausland weiterhin gucken, weiterhin scouten. Und da bin ich wirklich gespannt, was der BVB macht. Sie sind weiterhin an Kenneth Eichhorn dran, auch wenn Leverkusen da extrem pusht, plus der ein oder andere englische Verein ist dann doch eher der klare Sechser, ist ein bisschen überschaubarer durch diese Ausstiegsklausel, die er hat, so in Höhe von rund 12 Millionen Euro. Aber auch das, ein Kenneth Eichhorn in dem Alter auf der Sechserposition ist noch nicht der Spieler, der dich dann auch in der Champions League sofort weiterbringt, auf Anhieb weiterbringt, wie es beispielsweise ein Xhaka in Leverkusen getan hat. Also deshalb bin ich schon sehr gespannt. Bin am Ende auch gespannt, wie viel Geld der BVB wirklich hat, weil auch da hören wir unterschiedliche Dinge im Verein.
Es hieß ja mal irgendwie 20 Millionen oder 25, die wären ja mit Gadou dann weg. So. Ja, dann hättest du ja nichts mehr. Ja.
Ich habe sogar gehört, es ist eher so in die Richtung 30, ohne Verkäufe getätigt zu haben. Wenn es dann nur 30 sind, musst du dir die Frage stellen, ja, hole ich dann einen Gadou für 25 oder hole ich dann lieber eher einen IV, der mich 10, 15 kostet? Teile ich das ein bisschen mehr auf? Also ist schon echt interessant. Und da können wir drüber reden, wer sind denn die Spieler, Jesko, die das Tafelsilber sind oder die dir am Ende wirklich die Einnahmen generieren können? Weil du musst ja fast schon planen oder wissen, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, den Guirassy, den Adeyemi, die verkaufen wir, weil anderweitig kriegst du es ja nicht hin. Du sparst enorm viel Geld durch Süle ein, auch durch Brand, durch Can, durch die Verletzungen, ne? Zahlst du auch nicht mehr das Gehalt erstmal weiter, weil da diese...
Aber das ist der Gehaltspool, ne? Das ist jetzt noch nicht der Transfer-Geldpool. Ja. Ne?
Was sagst du denn beim Transferpool?
Da musst du ja ganz klar, also so viele Alternativen gibt's ja nicht. Ne? Du hast einen Adeyemi, der sicherlich auch einen Markt hat. Ich persönlich habe immer noch das Gefühl, dass du den, wenn du das ganze Potenzial ausschöpfst, dann hast du einen Top-Spieler. Da musst du natürlich jetzt überlegen, was machen wir? Glauben wir daran, dass wir es ausgeschöpft kriegen? Kovac und Adeyemi haben ein sehr enges Verhältnis, auch ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. Schafft er das? Oder sagen wir, hey, nee, wir beenden das Projekt, wir wollen ihn verkaufen. Es gab ja schon immer mal Angebote, gerade auch aus Italien. Wir gehen diesen Weg, generieren das Geld durch ihn und versuchen damit dann damit einen neuen Kader aufzubauen. Mhm. Also klar ist Adeyemi ein Kandidat, Guirassy ist immer ein Kandidat, muss man leider sagen. Auch da hatte ich auch gerade in den letzten Wochen das Gefühl, dass so diese 100%ige Identifikation mit dem Fußball der, und das kann ich 100% verstehen, muss ich auch mal sagen, dass diese Identifikation nicht da ist, weil der Fußball, der jetzt gerade in den letzten Wochen gespielt wurde, der war halt keiner, bei dem er glänzen kann. Ne? Mhm. Das ist einfach so. Das wären für mich ganz klar die beiden. Und dann hast du natürlich die große Unbekannte Nico Schlotterbeck. Ja, wenn der eine geile WM spielt und da kommt wirklich einer und sagt, so, wir brauchen jetzt einen Innenverteidiger, wir brauchen jetzt einen Linksfuß, wir haben ganz viel Geld, wir gehen auf Nico Schlotterbeck, wir ziehen die Ausstiegsklausel, ja, dann hast du auch da viel Geld, aber A, weiß jeder, dass du dann auch viel Geld hast und B, weiß jeder, dass du jetzt noch ganz dringend einen Innenverteidiger brauchst. Mhm. Mhm. All das summiert sich so zusammen und deswegen sage ich, dieser Sommer, das wird knallhart werden für Ole Boog und den BVB.
Ja. Ja, vielleicht ist Gadou ja auch schon mal so eine Art Vorgriff, weil man dann perspektivisch weiß, den Schlotterbeck haben wir wahrscheinlich keine 3 Jahre bei uns im Verein. Man merkte ja auch an diesem Kaugummi-Poker und an dieser zähen Verhandlung, dass er schon irgendwo committed ist zum BVB, aber vielleicht nicht mit diesen kompletten 100%, dass er schon ein bisschen drüber hinaus nachdenkt, was kann denn mal passieren, wenn ich hier irgendwie keine Titel hole. Deshalb kann Kadu vielleicht auch so ein Fingerzeig sein. Du hast richtig angesprochen, Adeyemi, bin ich auch 100% bei dir, dass der noch enorm viel Potenzial nach oben hat. Girassi ist und bleibt ein Wechselkandidat. Wie wir das hören, ist es so, dass er mit der Spielart unzufrieden ist, grundsätzlich beim Verein sich wohlfühlt. Also der weiß schon, was er am BVB hat, was der Club auch für eine enorme Wucht hat einfach, was für ein großer Verein das ist. Vergisst auch nicht die gute Zeit mit dem BVB, als in der Champions League sich oben auf die Torjägerkanone geschossen hat sozusagen. Ist auch für den Ballon d'Or nominiert gewesen. Das natürlich auch, weil er beim BVB die für sich persönlichen Erfolge erzielt hat. Aber diese Spielart Kovac, eher, auch wenn er von Kovac immer die Rückendeckung bekommen hat in den letzten Wochen und Monaten, auch in schweren Phasen, diese Spielweise passt nicht so zu 100%. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es in den nächsten Tagen nochmal Gespräche geben wird mit Boog und mit Kovac, die ihn eigentlich von einem Verbleib überzeugen wollen, die schon der Meinung sind, dass als Neuner ein Girassi enorm wertvoll und wichtig ist, dass du den auch erstmal ersetzen müsstest. Da ist ja ein Fisnik Aslani zum Beispiel auch aufgrund natürlich der Nähe Elversberg, Boog ein Thema. Ja, aber wie wir das hören, denkt Girassi tatsächlich eher an Abschied. Im Sommer was Neues zu tun. Da gibt es Vereine wie Fenerbahce, wie AC Milan, die konkret an ihm dran sind. Auch die Spurs aus Tottenham, sofern sie denn die Klasse halten. Und Clubs aus der Wüste sowieso immer. Deshalb wird das wirklich noch interessant. Auch da ist dann die Frage, welche Summe forderst du? Die genannten Vereine können allesamt nicht diese Klausel, die bei rund 45 Millionen, 50 Millionen Euro liegt, ziehen. Das heißt, es wäre frei verhandelbar.
Was sind das für Clubs, die ziehen können?
Die Clubs, die ziehen können, sind eben die internationalen Schwergewichte aus Spanien, aus England. Spanien, klar, Barca, Real. In England sind es Vereine wie City, wie United tatsächlich auch.
Also wirklich nur Liverpool, Top-Klasse.
Genau, ja. die ganz obere Klasse. Deshalb bin ich da wirklich gespannt. Ich kann mir noch vorstellen, aber auch den müsstest du dann erstmal ersetzen, dass bei einem Julian Riasson sich noch etwas auftun könnte. Mhm. Auch da immer wieder Clubs aus der Premier League dran. Weiß nicht, was der kostet. 20, 25, 30. Keine Ahnung.
Ja, Top Vorlagengeber der Saison. Ne? Also
14 Vorlagen allein
auch
er.
Einer, der sich voll identifiziert mit dem Club am Ende. Ja. Ne?
Genau.
Und der auch der Typ ist, den du eigentlich in einer Mannschaft haben willst. Aber klar, wenn du Geld brauchst.
Das wird tatsächlich interessant und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung der BVB am Ende gehen wird. Nicht nur auf dem Transfermarkt, dann auch in Sachen Trainer. Ich meine, das habt ihr, glaube ich, zuletzt auch oft diskutiert. Nico Kovac, die Personalie. Da wollen, glaube ich, beide Seiten weitermachen. Nico hatte mir am Field auf meine Frage hin zu der Vertragsverlängerung dann auch ein bisschen verheißungsvoll aus seiner Sicht gesagt, wer weiß, vielleicht bleiben wir ja doch länger, wir sind happy hier, wir sind glücklich hier, der BVB will eigentlich. Und auch da bin ich dann gespannt, wie das Ganze weitergeht, denn diese grundsätzliche Unzufriedenheit im notorisch unruhigen Umfeld bei Borussia Dortmund, gerade bei den Fans, die ist schon auch zu spüren. Ne?
Die ist zu spüren. Die gab es aber bei jedem Trainer der letzten 5 Jahre. Insofern, ja, also ich verstehe das, aber auch eine ähnliche Argumentation gab es bei Nico Kovac, gab es bei Marco Rose, gab es am Ende bei Lucien Favre. Es gab immer eine Unzufriedenheit. Jetzt ist sie vielleicht tatsächlich etwas ausgeprägter, was ich in gewisser Weise verstehen kann, weil es halt dann doch manchmal sehr anstrengend ist, diesen Fußball anzuschauen. Und auch diese Top-Saison hat sich halt dann auch mit den Niederlagen jetzt im Endspurt so ein bisschen auch von den Zahlen her relativiert. Ne? Mhm. Kannst aber auch sagen, wenn du diese Niederlagen jetzt gesammelt siehst, wenn du die mal einfach so über die Saison geschmissen hättest, dann wäre das alles auch gar nicht so schlimm, mhm. ne, weil es dann nicht so gesammelt ist. Aber bei Niko Kovac, wir müssen das mal in Phasen einteilen, seine mhm. Arbeitszeit. Ne, die erste Phase, kommen, stabilisieren, Champions League erreichen, Haken hinter.
Mhm. Ja.
Ja, zweite Phase, Mannschaft stabil halten, gerade die Defensive stabilisieren, Punkte sammeln, für die Champions League wieder qualifizieren. Ich finde, in dieser zweiten Phase, die hat er genauso angegangen, hätte etwas früher eine weitere Entwicklung stattfinden müssen. Ich finde, eigentlich hat die Mannschaft sich nicht in diesem Jahr groß weiterentwickelt. Sie ist auf einem stabilen Fundament stehen geblieben, was dir die Punkte in der Bundesliga gebracht hat, was dich zur Vizemeisterschaft geführt hast, was dir viele Punkte gebracht hast, was dich aber auch in vielen Spitzenspielen ganz klar an dein Leistungslimit gebracht hat. Jetzt ist die Frage, liegt das daran, dass die Mannschaft nicht gut genug ist oder liegt das daran, dass der Trainer nicht alles aus der Mannschaft rausbekommt? Ich finde, ja, gerade bei dieser Diskussion um Niko Kovac, der hat absolut jetzt verdient, den nächsten Schritt gehen zu können. Und wenn er auch, und das hat er ja auch in Interviews durchblicken lassen, diesen Kader für nicht gut genug hält, für größere Schritte, als er jetzt gemacht hat in dieser Saison, dann müssen sie schauen, dass sie in dieser Sommerpause, da sind wir wieder beim Thema vorher, ne? In dieser Sommerpause es schaffen, einen Kader so hinzustellen, dass Niko Kovac sagt, ja, damit kann ich A, besser Fußball spielen und B, noch konkurrenzfähiger gegen die großen Clubs sein. Mhm. Und diesen Schritt, finde ich, den hat er sich 100% verdient. Mhm. Denn also mit dem, was er letztes Jahr geschafft hat, diese Champions League wieder zu erreichen, ja, das war ein Meisterstück. Das war undenkbar. Es gibt Leute, die haben da ihren Bart drauf verwettet, dass sie das nicht schaffen.
Wer war das denn?
Wer war das denn? Und diese Saison hat er das stabilisieren können. Ja, mhm. Aber er hat es halt, wie ich finde, noch nicht weiterentwickeln können. Mhm. Die Gründe haben wir gerade erörtert. Ich finde, er hat es 100% verdient, jetzt zu beweisen, dass er das entwickeln kann. Mhm. Und dann können wir uns auch ein Urteil darüber bilden, ob er das kann oder nicht. Weil das ist ja einer der großen Vorwürfe, dass alle sagen, dieser Fußball, den Borussia Dortmund in der vergangenen Saison gespielt hat, das ist Kovac-Fußball. Und der wird sich auch nicht ändern. Ole Boog hat da eine andere Ansicht. Das hat er auch deutlich gesagt. Und Niko Kovac hat gesagt, er geht mit Boog mit. Auch er würde gerne offensiver und attraktiver spielen lassen. Hm.
Ja, das ist tatsächlich interessant. In meiner Abwesenheit hatte er ja auch, glaube ich, dann die Aussagen getätigt, dass man dann auch immer nur so gut spielen kann, wie der Kader das dann am Ende auch hergibt. War dann auch ganz interessant, nochmal zu sehen, da auch zwischen den Zeilen Kritik an der Kaderplanung von Sebastian Kehl, vom Vorgänger von Boog. Ist ja irgendwo auch was Wahres dran. So, auf der einen Seite kannst du sagen, du hast keinen Flügelspieler. Am Ende war Kovac auch der mit entschieden hat, dass es keine Flügelspieler gibt oder dass sie geholt werden, dass ein Gittens am Ende zum Beispiel noch abgegeben wird. Deshalb hast du da ja schon auch auf der Position, lahmt es ein wenig auf den Außenpositionen. Wobei ich jetzt finde, Maxi Bayer zum Beispiel neu entdeckt als Schienenspieler, macht das zurzeit tatsächlich auch ganz gut. Aber es ist natürlich was ganz anderes, das ist ja eher ein Tiefengänger, diesen Dribbling-Spieler zu haben, à la Jadon Sancho, à la Jamie Gittens. Am Ende liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. So, ich habe auch ein wenig Zweifel, ob Kovac der sein kann, der eine Mannschaft wirklich spielerisch auf ein neues Niveau heben kann, der dann auch Talente tatsächlich am Ende mit einbaut. Aber auf der anderen Seite musst du schon auch sagen, in der Kaderplanung, das haben wir auch oft kritisiert, es sind zu ähnliche Spieler, ein Bellingham, ein Chukwuemeka, der immer verletzt ist, ein Felix Metscher, das sind so von der Art und Weise dann schon sehr ähnliche Typen. Mir fehlen so diese Unterschiedsspieler, auch die Spieler, die sich in, ist ja oft beim BVB in der Vergangenheit so gewesen, wir holen einen Spieler, weil der kann nicht nur IV, der kann auch noch auf Außen spielen, der kann in der Dreierkette, der kann in der Fünferkette, der kann theoretisch noch als Sechser, dieses Hybrid-Ding. Und da sage ich immer, holt die Jungs, die auf ihren Positionen spielen können. Holt
Facharbeiter.
Ja, genau, Facharbeiter und holt einfach Qualität rein. Und das finde ich auch, dass sich Kovac das schon verdient hat, das am Ende nochmal zu zeigen, am Ende auch mitzugehen. Deshalb wird es auch diese Gespräche geben über eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Und dann, finde ich, kann man am Ende fair sagen, auch nach diesem Transfersommer, passt das zusammen oder passt das nicht zusammen?
Ja, das sehe ich 100% genauso und da bin ich auch sehr gespannt. Eine Personalie haben wir jetzt natürlich bei möglichen Zugängen komplett ignoriert, was wir nicht machen dürfen. Ja, das ist Jadon Sancho. Mhm. Da jetzt auch mal aus deiner Transfererfahrung. Alle argumentieren jetzt immer, ja, der will ja nicht mehr so viel Gehalt. Ja, der kostet ja keine Ablöse. Mhm. Das Paket Jadon Sancho ist aber dann trotzdem ein großes, weil der kriegt natürlich dann ein Handgeld. Ja, mhm. das ist so. Und er verdient natürlich dann auch nicht schlecht. Er wird deutlich weniger verdienen, als das jetzt bei Manchester United tut. Aber mhm. am Ende ist es ja trotzdem ein Paket, weil, und ne, da kommen wir ja wieder zu unserem Lieblingsthema, Thema, er hat ja viele Attribute von denen, die du gerade genannt hast. Mhm. Er kann ja ein Unterschiedsspieler oder er konnte ja ein Unterschiedsspieler sein. Das heißt, die Diskussion darüber wird diesen Sommer sicherlich auch prägen, ob jetzt Jadon Sancho Sinn macht oder nicht. Aber klammern wir das mal aus, wenn wir nur mal das Gesamtvolumen nehmen. Was glaubst du, wo liegt so ein Paket?
Ja, ist halt die Frage, was sie ihm am Ende anbieten würden. Also ich würde ihm, was der BVB ja in der Regel macht, keinen 5-Jahres-Vertrag anbieten, weil das wäre wahrscheinlich zu viel Risiko. Ich würde ihm wahrscheinlich, und das ist die Frage, ob er das dann machen würde, etwas anbieten in die Richtung 2+1 oder 3 Jahre. Ja, dann sind wir bei einem Gehalt von 5-6 Millionen. Wenn du das hochrechnest, bist du bei rund 30, so. Wobei, wenn ich dann von 3 Jahren ausgehe, 5-6, ist es dann natürlich deutlich weniger. Plus ein Handgeld. Da hat der BVB aber auch zwischen den Zeilen schon dem Management gesagt, dass sie jetzt hier natürlich kein zweistelliges Handgeld fordern würden, weil am Ende natürlich Jadon Sancho auch dankbar sein könnte, dass der BVB ihn reinholt. Ja, aber das würde schon ein Paket werden, was dann irgendwo seine, je nach Laufzeit, 20 bis 40, 50 Millionen dann wäre. Und das ist natürlich schon eine hohe Summe. Da muss man, finde ich, schon ein bisschen spielen, was die Laufzeit angeht. Ich finde erstmal Props an Jadon Sancho, das 3. Europa-Finale in Folge. Conference League, Champions League, Europa League, jetzt auch mit Aston Villa. Das ist schon crazy.
Ja, das ist gut.
ist wirklich gut. Ich bin hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, er funktioniert beim BVB, er kennt den Verein, er liebt den Verein, er hat die Identifikation. Er ist ein Unterschiedsspieler, er ist ein Gamechanger, er ist auch irgendwo im Saft. Das ist im Übrigen auch die Argumentation von Hans-Joachim Watzke, der ja einer der Befürworter im Hintergrund dieses Transfers ist, der das auch klipp und klar sagt. Der spielt bei Aston Villa, der hat keinen Rückstand, der ist fit. Auf der anderen Seite, es wäre kostengünstiger, als jetzt einen Spieler seiner Qualität dann neu zu kaufen. Der würde sicherlich seine 25, 30 kosten. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ist es das Zeichen nach außen, wir starten den Neuanfang, wir machen jetzt hier etwas Neues und holen dann zum 3. Mal Jadon Sancho. Da habe ich halt so meine Zweifel.
Die sind, wie ich finde, auch berechtigt. Man kann halt auch wirklich fragen, passt er zu Niko Kovac? Erfüllt er dann die physischen Voraussetzungen? Du sagst, ja, er spielt regelmäßig, ist völlig richtig. Er spielt aber regelmäßig auch nicht besonders gut. Das gehört auch dazu. War neulich der schlechtest bewerteste Spieler in der Premier League an einem Spieltag in so einer Score-Liste. Und hat er halt diesen Rückwärtsgang oder stellt halt Niko Kovac dann auch ein bisschen so um, dass er vielleicht diesen Rückwärtsgang gar nicht unbedingt braucht, sondern dass er dann eben einer dieser Freigeister sein darf, weil das, muss man ja ehrlich sagen, war ja auch seine große Stärke, als er hier war, dass er eben nicht in dieses ganz enge taktische Korsett gepresst wurde, sondern dass er ja auch so ein bisschen der offensive Freigeist war und das ausleben konnte. Ich bin super gespannt, wie diese Geschichte weitergeht.
Ja, ja, ich finde am Ende, Jesko, du musst andere Baustellen zunächst zumachen, ob das eine 10 ist, ob das vielleicht.
Aber wäre er nicht der Zehner? Also ist er eher der Außenspieler? Wäre er dann dieser Zehner? Wäre er dann dieser kreative Spieler, den sie brauchen, den sie haben wollen?
Das ist ja das, was der BVB oft sagt, dass er ja alles kann, dass er irgendwie hängende Spitze kann, dass er zehn kann, dass er Flügel kann, dass er flexibel einsetzbar ist. Ich finde nein, ich würde da jemand anderen holen, der ein Unterschiedsspieler ist. Und wenn ich dann am Ende, deswegen wird es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, keine Entscheidung, die sofort getätigt wird, sondern sonst noch ein bisschen dauert und ein bisschen in die Länge sich ziehen wird. Wenn ich dann am Ende noch merke, ja, der Jadon hat immer noch Bock, der Jadon ist immer noch da, der Jadon kann sich's immer noch vorstellen, da dann vielleicht am Ende zu sagen, ich hole den noch rein und mach das, was ich jetzt eben gesagt habe, 2+1 oder 3 Jahre, da bist du bei einem 15-Millionen-Ding mit Handgeld, vielleicht ein 20-Millionen-Paket, dann könntest du, glaube ich, überlegen, das zu tun. Dann wäre es in Anführungszeichen kostengünstig, was bei so einer Summe natürlich auch absurd klingt, Aber das ist ja dieses, was sie eben auch denken. Holst du einen anderen Spieler, musst du die Summe allein schon an Transfererlösen ausgeben oder an eine Ablöse bezahlen, plus eben die Gehälter. Das heißt, Jaden wäre schon unterm Strich kostengünstig. So, nur Ertrag nutzen, das ist das, was sie auch intern natürlich diskutieren.
Genau, du brauchst dann halt auch ein Payback. Ne? Und du kannst dir da auch kein Experiment leisten, sondern du brauchst einen Spieler, der dir eben auch Zahlen liefert. Ja, wie es Julian Brandt halt auch immer getan hat.
Ja. Jo. Übrigens ganz witzig, es gibt einen Twitter-User, der, ich verfolge das schon, oder X-User, der immer wieder schreibt, Tag so und so, an dem ich Patrick Berger markiere, bis Jadon Sancho verpflichtet wird.
Ja, ich kriege auch, bei Instagram regelmäßig Nachrichten, wo steht Sancho News. Egal welches Thema ich irgendwo poste oder in der Story habe, kommt nur die Antwort darauf. Sancho, was ist mit Sancho? Frag in der PK nach Sancho.
Wir sind nicht die den Sancho verpflichten. Das will ich einmal nochmal sagen. Auch wenn wir hier sehr früh verkündet haben, dass er wieder intensives Thema ist. Aber mehr können wir auch nicht machen.
Wir können ihn auch nicht reinquatschen, Leute. Wir geben wirklich alles, aber wir können ihn nicht reinquatschen.
Ja. Naja, haben wir ihn reingequatscht? Alles gegeben haben wir gerade nicht, ne?
Nee, na, das ist, wie gesagt, ich sag ja, wir können ihn nicht reinquatschen. Ja. Ne? Also wir müssen da ja auch bei unserer Meinung bleiben und objektiv bleiben. Aber
so ist es.
Ich kann mich immer nur wiederholen, ein Sancho in der Form seiner ersten Zeit bei Borussia Dortmund würde ich persönlich über den Kanal schwimmen. Der dürfte sich bei mir auf den Rücken setzen und ich würde über den Kanal schwimmen.
Ach, und um ihn vor. Durch den Ärmelkanal.
Ans Festland soll, durch den Ärmelkanal.
Ja. Neuer Ultraathlet, Jesko von Eichmann, da kann sich
einer von uns würde es wahrscheinlich nicht lebendig auf die andere Seite schaffen.
Genau. Wollte gerade sagen, Alassachi, Ultramarathonläufer. Ja. Übrigens glaze ich den gerne. Props gehen raus. Ich finde unglaubliche Leistung. Ja, das wäre ein nächstes Ding, was man machen könnte. Wieder Jesko da über den Ärmelkanal zieht. Ja, gesponsert bei mehreren Energy-Drink-Herstellern.
Ja, oder so ein Defibrillator-Hersteller wäre vielleicht besser.
Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Ja. Ich kenne ja deine sportliche Verfassung. Im Trainingslager trainieren wir ab und an miteinander. Aber du hast mich auch schon ein, zwei Mal getriezt, muss ich sagen, im Zirkel.
Ja, aber das war gut. Aber hier, ich muss sagen, die Kondition ist es da, das Cardio ist das Problem. Ja. Aber gut, anderes Thema. Ja, letzte Woche gehen wir mit dem BVB für diese Saison. Es geht nach Bremen. Mhm. Was erwartest du da? Ich bin ja wirklich gespannt, wie sie da, ob sie es dann doch nochmal so hart austrudeln lassen oder ob das so ein total irrer wilder Kick wird.
Wie wird denn das Wetter an der Weser? Für mich eins der am schönsten gelegenen Stadien in ganz Deutschland im Übrigen. Ja. Wenn da so ein bisschen Sommerwetter ist, dann wird es einfach ein ganz lauer Kick. Bremen verabschiedet sich nochmal vom Publikum, hat die Klasse gehalten.
Ja.
Der BVB macht nochmal so einen Betriebsausflug dahin. Übrigens, am Wochenende waren ein paar BVB-Jungs im Sir Walter in Düsseldorf feiern, was ja auch nochmal dazu gehört, dass die Jungs dann abends nochmal losgehen. Weiß nicht, ob sie sich da nochmal so richtig hochfahren können und motivieren können. Boah, ich glaube eher, das wird so ein zäher, lauer, weiß nicht, ob es zäh wird, aber es wird einfach ein lauer Kick. Kann man nicht vorstellen,
oder so ein 4-3 oder irgendwie sowas total Wildes, weil alle nur noch Bock haben. Ja. Und so, es freut mich übrigens für Bremen, dass sie drin geblieben sind, bin ich ehrlich.
Absolut.
Ja. Mag sowohl den Verein als auch das Stadion als auch den Trainer Daniel Thun ist ein richtig guter Typ. Ja. Ja, jetzt werden die Kollegen lachen, weil ich sage immer, wenn einer Daniel Thun erwähnt, sage ich immer, der ist ein guter Typ. Und der ist auch ein guter Typ. freut mich sehr. Aber der Abstiegskampf, das wird natürlich wie im alten Rom. Im Kolosseum, ne? Also das wird ja wild. Ich muss gestehen, da werde ich mit Sicherheit auch reingucken am kommenden Samstag,
Wolfsburg gegen Pauli spielen.
Wolfsburg, ja. Das ist natürlich wild. Ja. Und dann Heidenheim. Überleg mal wirklich, die spielen unentschieden und Heidenheim gewinnt. Ja, dann kommt Heidenheim in die Relegation. Also das ist und zweite Liga übrigens auch, alles live bei Sky, Leute, alles live bei Sky, zweite Liga. Was ist das für ein Aufstiegsrennen? Da gewinnen die Hannoveraner nicht in Bochum. Und dann verlieren die Elversberger in Düsseldorf. Auch da Abschieds. Also der letzte Spieltag hat es echt in sich.
Ja.
Borussia Dortmund ist dann eher dabei statt mittendrin. Aber
Glückwunsch zur Vizemeisterschaft, kann man im Übrigen nochmal sagen.
Kann man auch sagen. Absolut. Ja, also, ja. Und sie sind jetzt Rekordvizemeister.
Rekordvizemeister. Also, sollte man da T-Shirts drucken. Soll man Carsten Kramer mal sagen, ob er dann Merch nochmal draus, ob er nochmal so das Letzte rauskitzeln soll aus Vizemeister-Rekordshirts oder.
Vizekusen ist direkt beleidigt. Ja, in Leverkusen haben sie jetzt Ziel Vizemeisterschaft fürs kommende Jahr ausgerufen, damit sie da rankommen.
Geil. Aber übrigens, Jesko, für wen ich mich freue, dass es nochmal nach Bremen geht, haben wir am Wochenende auch festgestellt, als wir im Einsatz waren, für Julian Brandt, ne? Ich meine, das ist für den, der hat ja selbst gesagt, ich hätte das Drehbuch besser kaum schreiben können, dass ich so mein letztes Spiel dann nochmal in Bremen habe, in dem Stadion, in dem er als Junge selbst war, als Kind in
nie
der
gespielt,
Kurve gestanden.
Ne?
Nie gespielt
für Werder.
Ja. Deshalb wird das vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob diesen Sommer schon oder irgendwann perspektivisch nochmal, kann ich mir vorstellen, eine Geschichte, wo er auch Bock hätte, vielleicht nochmal in die Eichen zu kicken, ich weiß es nicht, um ganz vollendet zu sein. Bei ihm bin ich eh gespannt, was er am Ende macht. Spanien ist immer ein Thema, gerade auch durch seine katalonische Freundin, spricht Spanisch mittlerweile, hat es ganz gut gelernt. Ich kann mir auch im Übrigen was ganz Verrücktes vorstellen, dass der nach Japan am Ende geht. Japan, geiles Land, er ist ein riesen Anime-Fan, findet das Land cool. Vielleicht kickt er auch nochmal irgendwo bei Hiroshima, bei San Frece, keine Ahnung.
Osaka, ich weiß es nicht, glaube ich. Aber da waren wir vor 2 Jahren mit ihm, da war er auch mit diesem ganzen One Piece unterwegs. Das ist schon so sein Thema, ne?
Ja, das ist
sein
Thema.
Aber ich glaube, der ist kompetitiver, als man das meint.
Ja?
Und der hat nochmal Bock auf Spitzenfußball, den er auch absolut leisten kann. Auch da wird sicherlich ein interessantes Thema in diesem Sommer werden.
Total.
Der BVB und der
gesagt,
BVB
also bis August wird sich nicht reinziehen.
Ja. Der BVB fliegt ja auch nach Japan. Vielleicht dann schon. Nein, das ist Quatsch, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wie gesagt, ich habe das jetzt mal ins Blaue gesagt, ne? Also ich weiß jetzt nicht, also ich habe jetzt keine belastenden Infos, dass es da Gespräche mit japanischen Clubs gibt, aber weiß ich nicht, ne? Vielleicht macht einer wie er ja nochmal sowas, keine Ahnung. Let's see, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wohin es ihn schlägt, Jesko. Weiß gar nicht, haben wir noch was auf der Uhr?
Genau.
Bin natürlich noch unvorbereitet.
Gerade mal auf meinen Zettel geguckt. Ja. Wir haben alles, was ich draufgeschrieben habe, gut abgearbeitet, muss ich sagen.
Super.
Dann gehen wir jetzt in die letzte Woche. Wird bestimmt nochmal auch inhaltlich vielleicht interessant werden. Und vielleicht gibt es dann auch nochmal ein paar Infos, wie es im Sommer mit Borussia Dortmund weitergeben wird. Und das erzählen wir euch dann natürlich alles hier kommende Woche bei Aufe Süd.
Ja, das Comeback dann, hat Spaß gemacht mit dir, Jesko, und mit euch.
Sehr Freut viel. Mich sehr. Vielen Dank. Lieber Patrick, schön, dass du wieder da bist. Und an alle anderen, wir hören uns kommende Woche auf für Süd.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.